Liebe Gemeinde, die Aussichten sind gut, dass wir im Rahmen unserer Predigtreihe zum Römerbrief, Kapitel 11, rechtzeitig vor den Sommerferien abschließen können. Und Römer 11 ist ja nicht nur ein Kapitel, sondern ein ganzer Block innerhalb des Römerbriefes. Und im Juli, August wollen wir dann wieder eine kleine Reihe von Sommerpredigten einschieben. Das hat ja schon gute Tradition. Sie stehen diesmal unter dem Motto Mutproben in der Bibel. Und ab September soll es dann mit Römer 12 weitergehen. So ist die Planung. Aber eigentlich könnte man auch unseren heutigen Predigttext schon unter das Motto Mutproben in der Bibel einordnen. Letzten Sonntag hatten wir ja bei Paulus wichtige Hinweise gefunden, wie Christen sich ungläubigen Menschen gegenüber verhalten sollen, wie wir ihnen begegnen sollen. Römer 11, 11 bis 22. Und da hatten wir gesehen, wenn die Bibel von Ungläubigen spricht, dann bezieht sie das immer auf einen ganz bestimmten Maßstab. Sie sagt, wer den Glauben ablehnt, den der lebendige Gott in der Bibel offenbart hat, der ist im Sinne der Bibel ungläubig. Wobei man immer bedenken muss, dass wir keinem Menschen ins Herz schauen können, sondern natürlich das letzte Urteil allein Gott vorbehalten ist. Und wir hatten dann drei praktische Anleitungen gefunden, wie wir unser Verhältnis zu den Ungläubigen gestalten sollen. Erstens, halte dich an Gottes Plan. Das heißt, bilde dir nicht ein, dass du eine bessere Strategie kennst im Verhalten gegenüber den Ungläubigen, als die, die Gott dir in der Bibel zeigt. Ein passenderes Evangelium, eine pragmatischere Vorgehensweise. Nein, halte dich an Gottes Plan. Zweitens, hoffe auf ihre Bekehrung. Und drittens, hüte dich vor Hochmut. Und wir hatten gesehen, unser Verhältnis zu den Ungläubigen soll eindeutig sein, aber zugleich einfühlsam und behutsam. Heute Morgen nun wollen wir als Ergänzung dazu ein weiteres Verhältnis untersuchen, in dem die Gemeinde Jesu sich bewähren muss und jeder einzelne Christ. Und das ist das Verhältnis zu den Irrlehrern, die die Gemeinde Jesu direkt oder indirekt angreifen. Also letztes Mal unser Verhältnis zu den Ungläubigen, heute unser Verhältnis zu den Irrlehrern. Der Predigttext kommt dabei ausnahmsweise nicht aus dem Römerbrief, sondern aus dem Judasbrief. Und das gibt mir die Möglichkeit, ganz herzliche Grüße mitzubringen von der Malachi-Konferenz in Zabelstein, wo wir in den letzten Tagen eben den Judasbrief gemeinsam ausgelegt haben. Grüße auch von Johannes Pflaum, der bei den Bibeltagen als Referent zu uns kommen wird und der auch mit dabei war. Verfasser des Judasbriefes ist ein leiblicher Halbbruder des Herrn Jesus, Judas, einer der Söhne, einer der leiblichen Söhne von Maria und Josef, der ursprünglich seinem Bruder Jesus sehr skeptisch gegenüber eingestellt war und dann wohl auch letztlich durch die Auferstehung davon überführt wurde, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Der Judasbrief ist ein sehr kurzer Brief, nur ein Kapitel, 25 Verse, deswegen finden Sie auch nie Kapitelangaben zum Judasbrief, sondern immer nur Versangaben. Und der Kernvers des Judasbriefes ist Vers 3. Deswegen habe ich den unserem Abschnitt 8 bis 13 nochmal vorangestellt. Und dort sagt Judas: Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist. Der Zusammenhang macht deutlich, dass Judas ursprünglich den Plan gehabt hatte, die Wahrheit über das Heil zu entfalten, so eine Art Grundkurs Glauben aufzuschreiben. Aber während er sich dieser Aufgabe stellt, bringt der Heilige Geist ihn dazu, seinen ursprünglichen Plan ein wenig abzuändern und diesen Akzent besonders hervorzuheben. Wörtlich könnte man diesen Vers übersetzen: Geliebte, während ich mit allem Eifer daran war, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, wörtlich wurde ich genötigt. Und das ist so ein göttliches Passiv. Also wurde ich genötigt, heißt, wurde ich von Gott genötigt, euch zu schreiben und aufzurufen, dass ihr kämpft für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Benedikt Peters erklärt das sehr schön. Er sagt, hier haben wir ein schönes Zeugnis davon, wie der Heilige Geist die inspirierten Schreiber trieb, wie Petrus sagt. Er hinderte sie daran, nach ihrem eigenen Willen und Vorsatz zu schreiben und drängte sie, ja nötigte sie, zu schreiben, was er, nämlich Gott, wollte. Und von Judas wollte der Heilige Geist also, dass er diese besondere Zuspitzung vornimmt, dass ihr kämpft für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Und hier in Vers 3 sehen wir auch, warum dieser Text schon unter unser Sommermotto Mutproben in der Bibel passt. Denn da fordert Judas die Gläubigen auf, den geistlichen Kampf aufzunehmen. Das hat nichts mit Gewaltanwendung zu tun. Wir wissen, dass die Bibel Gewaltanwendung rundum ablehnt und verbietet. Und zwar sowohl Gewalt mit Taten als auch Gewalt mit Worten. Aber es ist die Aufforderung, die Wahrheit zu verteidigen. Den Glauben, das heißt den Glaubensinhalt, die Glaubenswahrheit. Und an dieser Aufgabe, liebe Geschwister, hat sich bis heute nichts geändert. Und damit wir sie angehen können, liefert Judas uns nun ein knappes Porträt der Irrlehrer, die diesen Glauben angreifen. Und dabei zeigt er uns einige typische Kennzeichen, die wir unbedingt kennen sollten. Und interessant ist auch, dass er diesen Brief eben nicht nur an die Gemeindeältesten richtet. Dass er nicht sagt, ihr Gemeindeältesten, ihr wisst ja, ihr sollt auf die Lehre achten, sollen die auch die Ältesten? Bitte kümmert ihr euch drum. Sondern er weitet das aus. Er sagt, die gesamte Gemeinde hat eine Mitverantwortung für die Bewahrung der Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort offenbart hat. An alle, Geliebte, ihr seid alle gefragt. Und dann kommt, wie gesagt, dieses Kurzporträt der Irrlehrer, das wir in den Versen 8 bis 13 finden. Und wir haben extra auf dem Gottesdienstzettel auch genügend Platz gelassen, damit man sich noch Notizen machen kann. Trotzdem, schreibt Judas da, beflecken auch diese, also die Irrlehrer, in gleicher Weise wie jene Beispiele aus dem Alten Testament, die er vorher genannt hatte, in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern die Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Wort zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnswillen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben. Unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Wer würde heute noch so zu sprechen oder so zu schreiben warnen? Kennzeichen der Irrlehrer. Das ist ein komplexes Porträt und wir wollen jetzt versuchen nachzuvollziehen, wie die einzelnen Linien und Bezüge zusammengehören. Auffällig ist hier zunächst mal, dass Judas nicht über einzelne Irrlehren spricht, sondern über die Irrlehrer, also über handelnde Personen. In der Regel analysiert die Bibel ja die Lehren selbst. Also 1. Korinther 15 setzt sich mit der Irrlehre auseinander, dass es keine leibliche Auferstehung mehr geben wird. Der Galaterbrief setzt sich mit der Irrlehre auseinander, dass die Beschneidung heilsnotwendig ist und dem Glauben an Jesus Christus hinzugefügt werden muss. Die Evangelien setzen sich damit auseinander, dass die Traditionen der Väter ein fast gleichwertiges Gewicht bekommen wie das Wort Gottes. Da geht es immer um die Auseinandersetzung mit den einzelnen Irrlehren. Und hier geht es um die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern. Und damit macht Judas deutlich, das kommt nicht schicksalhaft wie ein Unwetter über uns, sondern durch konkret handelnde Menschen. Durch konkret handelnde Menschen. Und diesen Menschen müssen wir in der rechten Weise entgegentreten. So wie unser Herr den Pharisäern öffentlich entgegengetreten ist, so wie Paulus denen, die er als falsche Brüder bezeichnete, öffentlich entgegengetreten ist. Wenn wir an dieses Beispiel aus dem Galaterbrief denken, Kapitel 2, Vers 4, da schreibt Paulus in Galater 2, Vers 4, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, nämlich mit ihrer falschen Lehre, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Also sie haben nicht eine Stunde lang gewartet, bis sie dem entgegengetreten sind, öffentlich, um das deutlich zu machen. Und so ist es auch bei Judas hier. Er sagt, kämpft, kämpft. Und ich musste so an eine Metapher aus dem Film Der Pate denken, den ja einige vielleicht kennen, an diese Aufforderung, geh auf die Matratzen. Geh. Und es ist so, als ob Judas schreiben würde, geistlich, geht auf die Matratzen, liebe Gemeinde. Und kämpft für die Wahrheit des Glaubens. Und dabei gilt, Es wird niemand gekrönt, er kämpfe denn recht, wie Paulus in 2. Timotheus 2 sagt. Und deswegen ist es wichtig, das Wesen der Irrlehrer und das Wesen ihres Vorgehens zu verstehen. Erstes Kennzeichen, Täuschung. Das sehen wir hier in Vers 12. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Also die sitzen scheinbar harmlos mitten unter den Christen. Die sprechen offensichtlich auch bei ihren Versammlungen, ohne gleich als Irrlehrer bemerkt zu werden. Ich erinnere nur an diesen eigentümlichen Willow Creek Kongress in Hannover vor wenigen Monaten. Da waren als Hauptreferenten unter anderem zwei Mormonen mit am Start. Kaum einer wusste das. Wir wissen, dass die Mormonen die Dreieinigkeit ablehnen und die Gottheit Jesu ablehnen. Aber Joseph Granny und Liz Wiseman waren fröhlich von Willow Creek als einige der Hauptreferenten eingeladen worden. Und schon in Vers 4 hatte Judas gewarnt hier im Judasbrief über diese Irrlehrer, dass sie sich eingeschlichen hätten. Nun, die Mormonen hatten sich nicht eingeschlichen, die wurden eingeladen. Aber Judas schreibt, jetzt haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. So dass man es nicht merkt. Täuschung. Und das erinnert, diesen Vergleich hat Johannes Flaum jetzt in Zavelstein gebracht, an den berühmten DDR-Spion Günther Guillaume. Der hatte sich auch eingeschlichen. Diejenigen, die das noch politisch erinnern, er war der persönliche Referent des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt von 1972 bis 1974. Und dieser Spion der Stasi hatte sich eingeschlichen bis ins Zentrum der Macht und von dort versucht, Einfluss zu nehmen. Und genauso beschreibt Paulus die falschen Lehrer in Galatien, eingeschlichene falsche Brüder. Und das ist auch das Kennzeichen hier. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum Judas die Christen erst so dringend zum geistlichen Kämpfen auffordern muss. Wenn man das liest, könnte jemand denken, ja, warum muss der die denn quasi zum Jagen tragen? Warum sind die nicht schon längst von ihren Sitzen aufgesprungen und haben sich aus eigenem Antrieb dieses Problems angenommen? Warum muss er die erst zum Jagen tragen? Ja, offensichtlich, weil da sehr viel Täuschung mit im Spiel war. Und eine hochinteressante Beobachtung, was hier mit Schandfleck übersetzt wurde in Vers 12, das kann man mit Schandfleck übersetzen. Das heißt wörtlich aber eigentlich Riff. Sie wissen, so ein Riff unterhalb der Wasseroberfläche, nicht erkennbar auf den ersten Blick, bei ruhiger See. Aber es ist die Gefahr, dass das Schiff, das den Weg zum Heimathafen sucht, an diesen unsichtbaren Klippen Schaden leidet, zerschellt möglicherweise. Also das Schandfleck können Sie wörtlich übersetzen mit Riff. Das geht auf das griechische Wort Spilas zurück, übersetzen wir am besten mit Felsen. Und die mischen sich so unter die Gemeinde. Sie sind da bei den Liebesmahlen. Das Liebesmahl war eine gemeinsame Mahlzeit, oft verbunden mit dem Abendmahl. Judas sagt, die speisen mit ohne jegliche Scheu, da steht das griechische Wort für furchtlos, man kann es aber auch mit schamlos übersetzen. Das heißt, sie sind einfach dabei, die machen mit, als ob sie ganz normal dazugehörten und sie haben nicht im geringsten ein schlechtes Gewissen dabei. Benedikt Peters schreibt, diese Leute müssen sehr abgebrüht und ihr Gewissen muss wirklich stumpf sein, wenn sie ohne Furcht vor Gott und Scheu vor dem Heiligen sich nicht nur unter sie mischen, also ohne Gottesfurcht, ohne Scheu vor dem Heiligen, sondern auch festmessen mit ihnen halten, als gehörten sie zur Familie Gottes. Und offensichtlich waren die teilweise schon in Leitungsämter vorgedrungen, denn hier steht, es sind Hirten, die nur sich selbst weiden. Also sie müssen schon irgendeine Hirtenfunktion wohl angenommen haben. Riffe. Und das ist die eine Erklärung, warum sie so wenig Widerstand auslösen. Täuschung ist ihr Kennzeichen. Und damit schleichen sie sich ein, nicht nur in Gemeinden, sie schleichen sich ein in christliche Kongresse, in christliche Zeitschriften, in evangelikale Akademien und sie schleichen sich ein, das sollte man nicht unterschätzen, in Begriffe. Sie verändern Begriffe von innen heraus, sodass die alten Hülsen noch da sind, aber etwas völlig anderes meinen. Sie verändern den Begriff Evangelium oder den Begriff evangelikal. Sie schleichen sich ein, sie kapern die Termini, um die Menschen zu täuschen. Und möglicherweise haben sie sich irgendwann auch selbst getäuscht. Judas nennt sie Träumer in Vers 8. Also Träumer. Und Träumer kann zweierlei bedeuten. Träumer kann einmal bedeuten, sie leiden unter Realitätsverlust. Sie leben in einer Traumwelt, die sie sich selbst zurechtgelegt haben. Es kann zum anderen aber auch heißen, sie berufen sich auf Sonderoffenbarungen für ihre abweichenden Lehren, die sie vorgeben, durch Träume erhalten zu haben. Jedenfalls das Mittel, ihre Methode ist die Täuschung. Und das zeigt uns Judas auch an einem der historischen Beispiele, die er in Vers 11 bringt, der Betrug Bileams. Wie funktionierte der Betrug Bileams? Bileam arbeitete mit Täuschung. Bileam verführte das Volk durch Täuschung. Er redet schöne Worte über Gott. Das können Sie mal nachlesen, so im Umfeld von 4. Mose 20 folgende. Er redet sehr schöne, fromme, religiöse Wörter. Idea hätte ihn bestimmt mal eine Kolumne schreiben lassen. Aber er will das Volk zur Sünde verleiten. Erst will er das Volk verfluchen, das gestattet Gott ihm nicht, und daraufhin stürzt er das Volk auf einem anderen Weg ins Verderben, nämlich er stürzt es auf den Weg der Anpassung an die Heiden, der Anpassung an die Heiden. In Offenbarung 2, Vers 14 heißt es dann im Rückblick, er lehrte den Balak, also den Midianiter, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Also er hat sie dazu verleitet, sich am Götzendienst zu beteiligen. Und die Verführung Bileams war eine doppelte. Erstmal wurde er selber verführt durch die Aussicht auf Gewinn, wie Judas das hier schreibt. Also er glaubte, sich daran zu bereichern, wenn er Irrlehre verbreitet. Und dann wird er selbst gewissermaßen zum verführten Verführer, zum getäuschten Täuscher, verstellen, Schleier, verschleiern, täuschen. Sie klingen so fromm. Sie klingen so evangelikal und wollen doch etwas ganz anderes. Und was die Wirkung der Täuschung verstärkt und was den Irrlehrern in die Hände spielt, ist eine ganz fatale Tendenz zu dem, was ich Gamalielismus nennen würde. Gamalielismus, also der Rat des Gamaliel, wart mal ab, greift nicht so schnell ein, wenn es von Gott ist, wird es gut sein, und wenn es nicht von Gott ist, wird es sich von selbst in Luft auflösen. Dieser Rat ist nicht immer falsch, aber er ist falsch im Umgang mit Irrlehren. Er wird manchmal durch das andere Extrem gerechtfertigt, dass man auf Beispiele blinden Dreinschlagens verweist und sagt, so wollen wir auch nicht sein, dass nur auf alles draufgeprügelt wird verbal und dass bei jeder kleinsten Unklarheit sofort die große Keule rausgeholt werden will. Und weil wir so nicht sein wollen, dann sind wir lieber wie Gamaliel. Aber das ist ein klassischer Fall für eine falsche Alternative. Es geht um eine besonnene und klare und rechtzeitige und sofortige Reaktion. Und Paulus sagt, wir warteten nicht eine Stunde. Und dazu kommt noch, was den Irrlehrern in die Karten spielt, dieses vom Zeitgeist diktierte postmoderne Bewertungsverbot. Man muss ja alles irgendwo stehen lassen. Und das hat ja keiner die Wahrheit gepachtet. Also sind wir lieber nicht so eindeutig. In der Politik würde man das Appeasement nennen. Also der Versuch, das Böse durch Beschwichtigung klein zu halten und durch Verzicht auf eine klare Gegenreaktion. Theologisches Appeasement, und Judas rüttelt uns nun wach, indem er uns ein zweites Kennzeichen wie mit Flammenschrift vor die Augen stellt. Und nach der Täuschung ist das zweite Kennzeichen die Auflehnung. Das ist eigentlich das Hauptkennzeichen. Zweitens Auflehnung. Nach Täuschung die Auflehnung. Auflehnung kann verschiedene Gesichter und Facetten haben. Und deshalb zeigt uns Judas ganz unterschiedliche Beispiele, aber immer die gleiche Grundhaltung. Vorher hatte er eher an drei historische Vorgänge erinnert, die den meisten Lesern ein Begriff waren. Sodom und Gomorra, dann der Aufstand in der Engelwelt und Israels Ungehorsam in der Wüste. Und jetzt in Vers 8 sagt er, in gleicher Weise wie die, also mit der gleichen Grundhaltung, beflecken auch diese, die Irrlehrer, mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Das ist also dreierlei. Sie beflecken das Fleisch, das ist ein Bild für sexuelle Sünde. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Irrlehrer in Unzucht lebt und gegen Gottes Gebote, etwa im Bereich der Sexualität, anlebt. Aber diese sexuelle Verfehlung, das Beflecken des Fleisches, ist ein Beispiel für diese Grundhaltung der Auflehnung gegen den Willen Gottes und gegen sein Wort. Und dann formuliert es Judas noch prinzipiell, sie verachten die Herrschaft, nämlich gemeint ist die Herrschaft Gottes. Da steht Einzahl. Der Begriff kann auch meinen etwa Autoritäten in Kirche oder Staat oder die Engelmächte, aber dann würde man Mehrzahl erwarten. Hier steht Einzahl, das meint die Herrschaft Gottes, die Autorität Gottes, die Souveränität Gottes. Sie verweigern mit ihrem Leben die Herrschaft Gottes. Das ist ja das, was Luther als die Ursünde bezeichnet hat, dass wir Gott nicht Gott sein lassen wollen, sondern selber Gott sein wollen. Und dann, das Dritte, sie lästern Mächte. Hier sind wahrscheinlich Engelmächte gemeint, da steht Mehrzahl. Das passt auch gut zur Fortsetzung des Textes in Vers 9. Und wahrscheinlich kritisiert Judas die darin zum Ausdruck kommende Anmaßung dieser Leute, die sich einbilden, sie könnten der Engelwelt gewissermaßen gegenübertreten mit einer Form von Exorzismus möglicherweise. Und Judas sagt, sogar Michael, der Erzengel, der nun wirklich hohe Autorität und Vollmacht hatte, sogar der ist zurückhaltender vorgegangen und hat das Urteil Gott anheimgestellt. Er hat gesagt, Gott strafe dich. Und die glauben, sie könnten mal ein bisschen Fingerhakel mit der Dämonenwelt machen und bilden sich ein, sie könnten den Dämonen gebieten. Das erinnert auch an manche Exorzismen, wie sie etwa in der römisch-katholischen Kirche oder auch in bestimmten charismatischen Kreisen praktiziert werden. Und es erinnert uns daran, dass der Herr Jesus am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 22 bestimmten Leuten entgegnet, die ihm vorhalten, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr gehört nicht zu mir. Ihr seid nicht meine Jünger. Auflehnung, Anmaßung, das ist die Grundhaltung. Und dahinter, hinter dieser Selbstüberhebung steht aber letztlich die Ablehnung des Herrschaftsanspruchs Gottes. Und deshalb gebraucht Judas auch dreimal diesen Ausdruck, lästern. Sie nehmen den Mund zu voll, sie lehnen sich auf. Und dieses Wesen der Auflehnung hebt Judas dann weiter durch den Kontrast zu Michaels Demut hervor. Das ist Vers 9. Er sagt, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Und der hatte ja nun wahrlich starke Autorität. Denken Sie an Erzengel Michael, der war dabei, als Daniel in seinen großen Herausforderungen stand, Daniel 10. Er wird einmal in der Endgeschichte den Kampf gegen Satan und die Dämonenwelt anführen, Offenbarung 12, Vers 7. Aber selbst der agiert mit diesem Respekt, dass die letzte Macht Gott gebührt. Und wir wissen ja aus 5. Mose 34, dass Mose von Gott persönlich begraben wurde. Der Leichnam Moses. 5. Mose 34, 6. Und hier bekommen wir die Zusatzinformation, dass Gott das offensichtlich ausgeführt hat durch Michael, dass Michael dabei durch den Satan behindert wurde. Vielleicht wollte der Satan verhindern, dass Mose ein ehrenvolles Begräbnis bekommt. Möglicherweise wollte er den Leichnam auch haben, um einen Kult und Götzendienst damit zu entwickeln, der Israel wieder von Gott weggebracht hätte. Wir wissen es nicht, was im Einzelnen geschah, aber Michael übergibt den Teufel dem Urteil Gottes und sagt mit einem Zitat aus Sacharja 3, Vers 2, der Herr strafe dich, der Herr strafe dich. Er hat sein Urteil über dich schon längst gesprochen. Und das zeigt Judas als ein Gegenbeispiel zur Auflehnung der Irrlehrer. Sagt, seht euch sogar den Michael an. Er überließ das Verdammungsurteil Gottes, aber diese glauben hier mal ein bisschen Exorzismus machen zu können. Und hinzu kommt noch etwas, auch diese ethische Willkür ist ja nur ein äußeres Symptom dieser Auflehnung. In dem Sinne hat etwa Paulus auch die Homosexualität in Römer 1 bewertet. Er hat ja diese Abwärtsspirale des sich gegen Gott aufbäumenden Menschen aufgezeigt und dabei die praktizierte Homosexualität als einen Teil, einen Schritt auf diesem Weg des Aufruhrs beschrieben. Eine Ablehnung der Hoheit, der Autorität, der Ordnung Gottes. Und wie gesagt, wir müssen wissen, das betrifft nicht nur die Irrlehrer. Die Bibel macht deutlich, dass jeder natürliche Mensch, also jeder Mensch, der sich nicht zu Jesus Christus bekehrt hat, der nicht Jesus als seinem Herrn und König folgt, letztlich in dieser Auflehnung gegen Gott lebt, in der Ablehnung seines Herrschaftsanspruchs. Und hier bei den Irrlehrern ist das nun besonders zugespitzt erkennbar. Und weil das so strategisch ist, fügt Judas noch drei historische Beispiele in Vers 11 hinzu, die nochmal zeigen, guckt hin, wie der Mensch sich auflehnt. Das ist der Weg Kains, der Betrug Biliams und die Rebellion Koras. Das können wir ganz kurz machen. Kains Weg war der. Kain wird zum Zerstörer seines Bruders Abel, weil er neidisch auf den ist, weil Gott dessen Opfer annimmt. Abel hat, wie Gott es gefordert hat, ein Tieropfer gebracht. Kain hat so seine eigene Religion entwickelt. Er war eben Landwirt und dachte, ein paar Früchte tun es auch als Opfer. Aber dahinter steckte letztlich dieses Herz der Auflehnung, der Ablehnung der Herrschaft Gottes. Und 1. Johannes 3, Vers 12 sagt, seine Werke waren böse und die seines Bruders waren gerecht. Und dann bringt er ihn um in seiner Auflehnung gegen Gott. Und dem daraus resultierenden Neid wird er zum Brudermörder. Kains Weg. Biliams Betrug haben wir bereits gezeigt. Aus Liebe zum Geld wird aus ihm ein Verführter, Verführer, ein Verirrter, Irrlehrer. Er verleitet das Volk zur Sünde mit scheinfrommen Worten über Gott. Tja, und dann Korahs Rebellion. Können Sie nachlesen in 4. Mose 16? Korah will sich Mose und Aaron nicht unterordnen. Er will nicht gehorchen. Und er akzeptiert Mose und Aaron nicht als maßgebliche Stellvertreter, die im Auftrag Gottes reden. Und so geht Korah mit seiner ganzen Sippschaft in seinem Aufruhr verloren. Und das Wort, was dort für Verderben steht, Apolymie, meint ein auf ewig verloren gehen, ein verdammt werden, ein in der ewigen Gottesferne in der Hölle enden. Weil sie sich weigern, den von Gott eingesetzten Mittler zu akzeptieren und selbst seinen Platz einnehmen wollen. Und Benedikt Peters hat in seinem sehr guten Judas-Kommentar zu Recht darauf hingewiesen, dass der Widerspruch Korahs darin bestand, dass ein Mensch den Platz einnehmen will, der allein Jesus Christus zusteht. Das ist letztlich das Vorbild hier für die Ablehnung Christi. Das, was Mose und Aaron für Israel waren, schreibt Benedikt Peters, ist Jesus Christus in seiner Person für das neutestamentliche Gottesvolk. Er ist der eine Mittler zwischen Gott und Menschen. Und den lehnen sie ab in ihrem Aufruhr, in ihrer Rebellion. Kains Weg, Biliams Betrug, Korahs Rebellion. Und damit schließt sich der Kreis zu dem, was Judas bereits in Vers 4 angekündigt hat, dass sie die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Das ist das entscheidende Kennzeichen. Aufruhr. Verleugnung des einzigen Herrschers. Das ist das Wesen der Irrlehrer. Das ist ihre treibende Kraft. Das ist ihre Grundhaltung. Das ist ihr dynamisches Prinzip. Die Auflehnung gegen Gott und seinen Anspruch. Und immer was dagegen. Sie können sich nicht beugen und sie finden keinen Frieden. Und dieser titanische Aufstand gegen den Schöpfer, dieser leidenschaftliche Griff nach der Macht, dieses, ja, man könnte sagen, prometheische Faustballen gegen den Allmächtigen. Da gibt es ja ein interessantes Gedicht von Goethe über Prometheus aus der griechischen Mythologie, wie er sagt, ich weigere mich, euch Göttern noch in irgendeiner Weise untertan zu sein. Das ist das Kennzeichen des natürlichen Menschen. Aber es ist in besonderer Weise auch das Kennzeichen der Irrlehrer. Und Judas sagt, das ist kein Zeichen von Stärke. Wenn du dich gegen Gott auflehnst, wenn du dir deine eigenen vermeintlichen Freiheitsräume dem Zugriff des Allmächtigen gegenüber verschaffen willst, dann ist das nie ein Zeichen von Stärke, sondern es ist das Zeichen einer verzweifelten Bindung und Unfreiheit. Und das ist das dritte Kennzeichen, was Judas uns hier über die Irrlehrer zeigt. Nach Täuschung und Auflehnung, drittens Verstrickung. Verstrickung. Sie sind nicht Herren ihrer selbst, wie sie manchmal vielleicht sich einbilden. Sie sind Träumer, Vers 8. Sie sind Getriebene. Und in Vers 10 wird es nochmal so krass ausgedrückt. Diese lästern alles, was sie nicht verstehen. Sie leiden unter Wirklichkeitsverlust, weil sie Gottes Offenbarung verwerfen. Wer Gottes Offenbarung verwirft oder zu kritisieren zu dürfen glaubt, der leidet früher oder später unter Realitätsverlust. Sie bilden sich viel auf ihre eigenen Erkenntnisse ein. Auf das, was sie von Natur aus wissen, wie Judas hier schreibt. Und wissen Sie, was passiert, wenn man das natürliche Wissen verabsolutiert? Dann nimmt man den Menschen gefangen. Der Mensch, der das, was man natürlicherweise wissen kann, also wie es die Aufklärung gelehrt hat und der Humanismus letztlich, der sperrt sich selbst ein in einem Gefängnis der Immanenz, der Diesseitigkeit. Und das treibt ihn dazu, sich am Ende selbst zu verderben. Dieser Vers 10 zeigt gewissermaßen die Tragik der Moderne, nämlich der Glaube an die Göttlichkeit der Vernunft, dass der Mensch Gottes Offenbarung nicht brauche, dass der Mensch gestützt auf sein eigenes Denken seine Probleme selber lösen könnte. Dieser Glaube an die Vernunft mündet in den totalen Irrationalismus der Postmoderne. Das können Sie philosophiegeschichtlich nachweisen, was Judas hier in Vers 10 schreibt. Sie sind mit großen Ansprüchen gestartet, durch intellektuelle Leistung die entscheidenden Fragen zu beantworten. Und sie sind sehr hart gelandet im Irrationalismus der Postmoderne. Und das ist ein tragisches Ergebnis. Die Menschen sind hilflos wie die unvernünftigen Tiere. Natürliche Erkenntnis ohne geistliche Erkenntnis endet in Verzweiflung. Natürliche Erkenntnis ohne geistliche Erkenntnis mündet in Verzweiflung. Und deswegen hatte Luther recht, als er sinngemäß sagt, du musst erst ein Narr in Christus geworden sein, wenn du das Studium von Aristoteles unverletzt überleben willst. Das ist jetzt etwas zusammengefasst, das Luther-Zitat. Aber das hat er im Wesentlichen gesagt. Wenn du dich unverletzt mit Aristoteles befassen willst, musst du erstmal ein Narr in Christus werden. Dann musst du ihm erstmal dein ganzes Denken ausliefern und dich von ihm führen lassen und sagen, du bist der archimedische Punkt, du bist der Ansatzpunkt all meines Denkens und dein irrtumsloses Wort ist meine Grundlage. Und dann können wir uns mit Aristoteles befassen. Dann können wir den auch teilweise schätzen und aber auch teilweise auseinandernehmen. Also diese Diesseitsverhaftung, das ist das Problem. Der Mensch ist eingesperrt und er erniedrigt sich damit auf eine quasi tierische Stufe. Und genau das sagt übrigens Psalm 49, Vers 21. Hören Sie mal, das ist genau der gleiche Zungenschlag. Der Mensch, der in Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist. Und diese Pracht kann alles Mögliche sein. Pracht des Geldes, Pracht der Kultur, Pracht der Bildung, Pracht aller möglichen Fähigkeiten, der Technik, der Wissenschaft, was auch immer. Der Mensch, der in Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, gleich dem Vieh, das umgebracht wird. So krass ist das. Und wenn du die letzte Erklärung für das Wesen der Irrlehrer suchst, dann musst du ihre Verstrickung sehen. Dann musst du ihre Verstrickung begreifen. Und das zeigt auch diese innere Dynamik von Vers 11. Sie gehen den Weg Kains. Und dann wird's krasser. Sie haben sich hingegeben dem Weg Biliams. Da steht wörtlich, sie haben sich ausgegossen. Sie haben sich hingegeben. Sie haben sich haltlos gehen lassen. Sie sind nicht mehr Herren ihrer selbst. Sie sind verstrickt. Und dann nochmal die Steigerung. Und sie sind ins Verderben geraten. Ihre Auflehnung ist kein Zeichen von Freiheit. Ihre Autonomie ist kein Zeichen von Kraft. Sondern es ist die Folge ihres Getriebenseins aufgrund von Verstrickung. Erst wollten sie und jetzt müssen sie. Und Paulus nennt das in Römer 1 dahingegeben. Hier lesen wir nicht, was wir an anderen Stellen in der Bibel finden, dass auch Irrlehrer bekehrt werden können. Der wahrscheinlich berühmteste bekehrte Irrlehrer ist Paulus. Das war wahrlich ein krasser Irrlehrer. Und der Herr hat ihn umgedreht. Hier von diesen Irrlehrern wird das nicht gesagt. Das sind die drei Kennzeichen. Täuschung ist die Methode, mit der sie vorgehen. Auflehnung ist das Motiv, das sie treibt, und Verstrickung ist der Mühlstein, der sie ins Verderben zieht. Fehlt noch ein letztes Kennzeichen, das Judas in diesen Versen wie ein Brandmal markiert, und das ist viertens die Verdammung. Das schwebt über ihnen, und dem können sie nicht entkommen, wenn sie nicht sich bekehren. Das durchzieht diese Verse am Ende von Vers 10, sagt Judas, sie verderben sich in diesem Weg. Da steht dieses Wort für das ewige Verderben. In Vers 11 am Ende, sie geraten durch die Widersetzlichkeit Korans ins Verderben, in die ewige Gottesferne. Dann haben sie diesen Gerichtsausruf, wehe ihnen, am Anfang von Vers 11 und schließlich am Ende von Vers 13, das ist der letzte Satz dieses unseres Textes, heißt es, sie versinken in der Finsternis, den das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Das ist ihre Zukunft. Und in dieser Situation befinden sie sich jetzt bereits, dass das wie ein Damoklesschwert über ihnen waltet. Sie sind schon jetzt verdammt zur Fruchtlosigkeit, aber nicht zur Wirkungslosigkeit. Und das zeigt Judas am Ende mit diesen vier Schlussbildern. Sie sind wie Wolken ohne Wasser. Das müssen Sie sich vorstellen unter den Bedingungen des trockenen Klimas dort in Palästina. Und Wolken stimulieren Erwartungen. Dann kommen die Wolken und alle denken, jetzt kommt der Regen. Jetzt kriegen wir Wasser. Und was geschieht? Nichts. Sie versprechen viel und bringen nichts. Das ist auch wieder das Wesen der Täuschung. Sie sind wie Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben und flutsch sind sie weg. Und dann unfruchtbare Bäume, im Spätherbst, zweimal erstorben, entwurzelt. Wie will man das krasser sagen? Der Spätherbst ist da und sie sind immer noch fruchtlos. Jetzt kommt nichts mehr. Sie sind endgültig gescheitert. Spätherbst, immer noch fruchtlos, aus! Zweimal gestorben. Vielleicht meint Judas hier einmal den geistlichen Tod und dann die ewige Verdammnis, die ihnen bevorsteht. entwurzelt. Das ist das Gegenbild zu Psalm 1, dass der, der Gott vertraut, gepflanzt ist wie ein Baum an den Wasserbächen und sie sind entwurzelt. Sie liegen da ausgetrocknet, verdorrt, erbärmlich. Und dennoch können diese Irrlehrer Schaden anrichten. Sie sind wie wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Das ist eine Metapher, das ist ein Bild. Ja, das ist furchtbar. Produktion ihres rebellischen Herzens. Ihre eigene Schande. Wir denken an Jesaja 57, Vers 20. Die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Ganz ähnlich formuliert. Jesaja 57, 20. Sie sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Und so ist es mit den Irrlehrern. Sie fluten ihren Dreck an die Mauern der Gemeinde heran. Sie überschwemmen die Gemeinde mit Schmutz und bombardieren sie mit Unrat. Mit dem Unrat ihrer falschen Lehre. Sie können schon noch was tun. Und dann das letzte Bild, sie sind irre Sterne. Das könnte man auch übersetzen, sie sind wie wandernde Planeten. Und sie sind aus der Perspektive des Betrachters unberechenbar. Sie können keine Orientierung geben, weil sie selbst irrlichtern. Sie gaukeln ein Feuerwerk vor. Sie blinken und blitzen in der Finsternis und machen Betrieb. Aber sie können keine Orientierung geben. In Wahrheit sind es Irrlichter, die ins Verderben stürzen, weil sie selbst schon unter dem Verdammungsurteil Gottes stehen, den das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Was für ein Porträt. Sie können nichts ausrichten, aber sie können noch massiven Schaden anrichten. Wir müssen sie nicht fürchten, aber wir müssen sie ernst nehmen. Und liebe Gemeinde, es ist teilweise auch im Evangelikalismus schick geworden, mit Irrlehrern zu flirten. Es ist schick geworden, mit Irrlehrern zu flirten. Und zu zeigen, wie offen und gesprächsfähig man ist. Wobei ein Unterschied besteht, mit jemandem kritisch zu sprechen, als öffentlich Vertrauenswerbung für ihn zu betreiben. Wir müssen sie ernst nehmen, für den Glauben kämpfen. Ich möchte das zum Abschluss nur noch an einem Beispiel, an einem Kampffeld deutlich machen, auf dem momentan die Schlacht besonders heftig tobt, aber auf dem sie auch schon zur Reformationszeit tobte, nämlich die Frage, wer ist ein echter Christ? Was muss ich glauben, um gerettet zu werden? Darum geht es doch im Kern. Das ist die Schicksalsfrage der Reformation und es ist bis heute geblieben. Und hier tummeln sich die Irrlehrer mit all ihren Kennzeichen, mit ihrer Täuschung, ihrer Auflehnung, aber auch in ihrer Verstrickung und letztlich unter der Perspektive der Verdammung. Und was wir brauchen als Gemeinde Jesu ist ein schlichter, ich nenne das apologetischer Dreisatz. Also ich entlehne jetzt diesen Begriff einfach mal der Mathematik und kapere ihn für die Theologie. Ein schlichter apologetischer Dreisatz. Wir müssen die richtige Wahrheit benennen. Wir müssen die falsche Lehre daraufhin erkennen und wir müssen uns gegenüber den Irrlehrern und ihrer Irrlehre eindeutig abgrenzen. Das ist der apologetische Dreisatz. Wir müssen die Wahrheit ganz klar benennen können. Wir müssen sagen, was es heißt, ein Christ zu sein. Dass wir allein durch das Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz, der stellvertretend unsere Strafe getragen hat, gerettet werden können. Und das an Jesus glauben bedeutet, sich allein auf ihn zu verlassen. Ohne alle Zusätze, die wir Menschen liefern können. Sola fide, haben die Reformatoren dazu gesagt. Christus allein, nicht plus Maria, nicht plus Werke, nicht plus irgendwelche religiösen Rituale. Christus, Christus allein. Das war die Botschaft, die die Reformation in der Bibel wieder entdeckt hat. Und das ist der Kernbestand der Evangelikalen. Und deswegen konnte Martin Lloyd-Jones auch zu Recht sagen, dass was wir als Evangelikale lehren, das ist nicht irgendeine Sonderlehre, das sind nicht irgendwelche speziellen Zusatzwahrheiten, sondern Martin Lloyd-Jones hat es so formuliert, er hat gesagt, wir glauben, dass letztlich der evangelikale Glaube der einzig angemessene lehrmäßige Ausdruck des christlichen Glaubens ist. Nur wo dies geglaubt und gepredigt und ausgebreitet wird, werden Menschen zur Bekehrung geführt und der Gemeinde Jesu hinzugefügt. Das ist die klassische Position. Der evangelikale Glaube ist nichts anderes als der christliche Glaube. Das heißt nicht, dass jemand kein Christ ist, der nicht in einer evangelikalen Organisation sich befindet. Aber wenn einer Christ sein will, muss er das glauben, was die Evangelikalen glauben. Nämlich, dass Jesus der einzige Retter ist, der Sohn Gottes, der wahrhaft Auferstandene, der mit seinem Sühnetod für unsere Schuld bezahlt hat und dass ich ihn brauche zum Leben und zum Sterben. Und liebe Geschwister, gerade an dem Punkt stehen wir uns ziemlich krassen Auflösungserscheinungen gegenüber. Der Gnadauer Präses, Allianzvorsitzende Michael Diener, wird nicht müde zu sagen, dass man dieses aufbrechen muss, diese Einheit von evangelikal sein und Christ sein. Er hat bei seinem Amtsantritt als Allianzvorsitzender 2012 gesagt, wenn wir glauben, dass man nicht evangelikal sein muss und trotzdem zum Leib Christi gehören kann, haben wir schon einen großen Schritt geschafft. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was Martin Lloyd-Jones gesagt hat. Er hat gesagt, du musst nicht evangelikal sein, kannst trotzdem Christ sein. Und wie gesagt, es geht um die Substanz dessen. Es geht nicht darum, zu einer evangelikalen Organisation zu hören. Hier tobt der Kampf und wird in den nächsten Jahren immer heftiger toben. Und in dem Zusammenhang ist dieses höchst aktuelle Beispiel wirklich fatal, was uns IDEA in dieser Woche wieder geboten hat. Auf dem Titelbild der katholische Bischof von Passau unter der Schlagzeile Journalist katholisch und evangelikal. Journalist katholisch und evangelikal, wie soll das gehen? Und dann wird er hier in diesem Interview, das er gibt, gibt es viele interessante, fromme Zitate. Er kann zum Beispiel auch sagen, Gott hat seinen Sohn geschickt, der unsäglich gelitten hat, für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir nicht verloren gehen, sondern wieder zum Vater finden. Das klingt doch gut. Aber was sagt er wirklich? Er sagt wenige Zeilen danach, ich sehe in meinen Aussagen keinen Widerspruch zur Lehrtradition meiner Kirche. Das heißt, Sie müssen alles, was der Bischof sagt, und das können Sie von einem katholischen Bischof auch nicht anders verlangen, immerhin ist er katholischer Bischof, alles durch die interpretierende Brille der römisch-katholischen Dogmatik lesen. Und der Bischof ist so zuvorkommend, dass er uns sogar noch einen prägnanteren Hinweis gibt, was er unter Glauben versteht. Er sagt erst, der Glaube ist ein Geschenk, das klingt wieder gut, und dann fügt er hinzu, er ist aber auch eine Tugend und kann eingeübt und trainiert werden, bis er uns in Fleisch und Blut übergeht. Und jetzt müssen wir genau verstehen, was meint der Katholizismus damit, wenn er sagt, dass der Glaube eine Tugend ist. Der Glaube ist eine Tugend bedeutet, das können Sie nachlesen im Katechismus der römisch-katholischen Kirche, der Glaube ist eine Fähigkeit, die Gott dem Menschen schenkt und mit der er den Menschen dann in die Lage versetzt, mitzuarbeiten daran, sein ewiges Leben zu verdienen. Das bedeutet der Glaube als Tugend. So sagt es fast wortwörtlich der katholische Katechismus. Und das war ja gerade der Punkt, an dem die Reformationsschlacht geschlagen wurde. Ist der Glaube sozusagen durch Gottes Gnade unterstützt, ein Kooperationspartner Gottes und verdient sich dann letztlich das ewige Leben selbst? Und genauso meint es ja auch das Trienter Konzil, wenn es sagt, und natürlich steht dazu auch der Bischof, er ist ja darauf vereidigt worden, wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt? Und wer behauptet, dieses Vertrauen auf Christus allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden? Der sei ausgeschlossen. Und das gilt bis heute, das ist stehende katholische Doktrin, kann auch nicht anders sein, sonst müssen sie sich selbst auflösen. Und dieser Mann steht hier mit frommen Worten wie Biliam für ein anderes Evangelium ein und wird von einem evangelikalen Magazin als evangelikal anerkannt. Streichen wir das Wort evangelikaler Katholik bitte aus unserem Wortschatz. Das bedeutet nicht, dass nicht Katholiken auch echte Christen sein können. Das gibt es bestimmt. Aber da muss man sagen, sie sind nicht mehr katholisch. Sie haben es vielleicht noch nicht gemerkt. Aber wer wirklich glaubt, was das Evangelium sagt, hat aufgehört, im Sinne der katholischen Kirche katholisch zu sein. Und das ist was anderes, als ein evangelikaler Katholik zu sein, der bewusst Katholik ist. Ich will das noch an einem weiteren Beispiel Ihnen zeigen, einfach weil es so hoch aktuell ist und weil wir an dieser Stelle einfach gerüstet sein müssen für das, was in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird. Ein weiteres Beispiel für einen sogenannten evangelikalen Katholiken ist Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, bekennender Charismatiker und Katholik. Hartl wird Hauptredner beim Männertag in Wiedenest sein, jetzt im November. Also Forum Wiedenest, eine ehemals hoch anerkannte evangelikale Organisation, die für sich in Anspruch nimmt, den evangelikalen Orientierung zu geben. Und nun hat ein junger Mann, als er das mitbekam, er hat mir das berichtet, nicht hier aus unserer Gemeinde, hat an Wiedenest geschrieben, an das Forum Wiedenest, hat gesagt, ihr wisst doch, er ist Katholik, er ist Charismatiker, er betreibt da dieses Gebetshaus in Augsburg, wie könnt ihr ihn einladen? Er hat das sehr freundlich geschrieben, sehr besonnen. Und dann hat er eine Antwort bekommen vom Forum Wiedenest, das hängt zusammen eben mit dem, was man früher Bibelschule Wiedenest nannte, und eine sehr freundliche Antwort, aber da stand unter anderem Folgendes drin, die Entscheidung zu dieser Einladung beruhte vor allem und zuerst auf der sehr klaren Verkündigung, die wir von Johannes Hartel kennen. Seine Verkündigung ist im besten Sinne evangelisch, nämlich eine sehr gute und treue Wiedergabe der guten Botschaft von Jesus Christus. Und dann prüft man das ja, muss man das nachprüfen. Und natürlich gibt es sehr interessante Zitate auch von Hartel, so ähnlich wie von dem Bischof Oster. Er hat zum Beispiel gesagt, der Mensch rettet sich eben nicht selbst, indem er an die Liebe glaubt, sondern es bedurfte des gekreuzigten und auferstandenen Erlösers, um Menschen zu versöhnten Kindern Gottes zu machen. Würden wir alles unterstreichen. Das klingt beim ersten Hinhören fast evangelisch. Aber wenn man den Satz in Ruhe liest, wird klar, dass ihn jeder gute Katholik problemlos unterschreiben kann. Auch Franziskus könnte diesen Satz jederzeit unterschreiben. Da wird nämlich mit keiner Silbe gesagt, wie denn der Mensch diese Erlösung für sich ergreift. Das ist nämlich der Knackpunkt. Wie komme ich ran an das, was Christus für mich getan hat? Durch Mitwirkung, durch Werke, durch Maria, durch die Taufe. Wie komme ich daran? Die Bibel sagt, allein durch den persönlichen Glauben, der sich auf das Sühnopfer Jesu Christi verlässt und ihn im Glauben persönlich als seinen Retter ergreift. Wie Johannes Hartel sich eine Bekehrung vorstellt, was für ihn der Glaube bedeutet, kann man in seinem wohl bekanntesten Buch nachlesen, Gott ungezähmt heißt das. Raus aus der spirituellen Komfortzone, es erschien im Herder Verlag. Und da schreibt er auch viele sehr gute und richtige Dinge, auch dass Christus der Stellvertreter wurde und einen Weg geöffnet hat für jeden, der an ihn glaubt, einen Weg zur Versöhnung mit Gott, die Trennung zwischen Mensch und Gott, die durch die Sünde gekommen war, zu überwinden. Aber was ist nun dieser Weg? Und dann liest man gespannt weiter, wie wohl Hartel diesen Weg aufzeigen wird. Und dann beginnt es zunächst mal damit, dass er eine kleine Übung seinen Lesern empfiehlt und nahelegt. Sie sollen aus den Psalmen Eigenschaften Gottes heraussuchen und diese Eigenschaften dann aufschreiben. Mindestens 10, so in dem Sinne, Gott, du bist vertrauenswürdig. Und was sollen sie denn damit machen? Zitat, Seite 171, in einem zweiten Schritt können Sie jetzt diese Eigenschaften Gott langsam zusprechen. Wiederholen Sie die einzelnen Sätze so lange, bis Sie den Eindruck haben, dass die Worte auch bei Ihnen angekommen sind. Mindestens 10 Minuten sollten Sie sich Zeit nehmen, damit Sie auch innerlich etwas zur Ruhe kommen können. Sie werden sehen, diese einfache Übung wird Ihren Wortschatz im Gebet erweitern. Also es ist klassische katholische Meditation, dass dann quasi Gott zugesprochen wird, du bist vertrauenswürdig, du bist vertrauenswürdig, du bist vertrauenswürdig. Das ist klassische römisch-katholische Religiosität, verbunden mit der Mystik. So, und dann geht es im Kapitel Exodus weiter, dass er wieder richtig sagt, die Herzensgötzen müssen wir bekennen, müssen wir ablegen. Wir müssen Gott an die erste Stelle setzen, alles richtig. Und dann schlägt er seinen Lesern wieder ein Gebet vor. Man liest gespannt, was wird er sie jetzt beten lassen? Und dann schlägt er folgendes Gebet vor, Gott allein ist meine Sicherheit und ich widersage meinen Wegen der Selbstabsicherung. Ich wähle das Vertrauen auf Gott. Gott allein gebührt die Ehre und ich widersage meinem Geltungsdrang. Ich wähle, meine Größe darin zu finden, dem Höchsten alle Ehre zu geben. Gott allein ist gut und ich widersage meinem selbstverliebten Suche nach Trost und Komfort. Ich wähle, mich von Gottes Güte beschenken zu lassen. Gott ist gnädig und liebt ohne Bedingung und deshalb widersage ich meiner Sucht nach Anerkennung. Ich wähle es, mehr unter dem Blick Gottes zu leben, als unter den Blicken der Menschen. Und sie merken, alles gut religiös. Aber dann suchen sie danach. Und wo sagt er jetzt, dass ich zu Jesus kommen muss, dass ich mich unter seinem Kreuz beugen muss, dass ich mich an ihn klammern muss, weil sein Sühnopfer allein die Garantie dafür ist, dass meine Schuld bezahlt werden kann. Wo sagt er es, dass ich mich vor Jesus beugen muss und sage, Herr, rette mich, ich brauche dich. Es kommt nicht mehr. Und so endet dieses Buch dann mit dem Bericht über ein religiöses Erlebnis auf dem Athosberg beim orthodoxen Kloster der Hagia Anna. Und damit klingt dieses Buch aus. Es ist ein Glaube, der nicht, obwohl er viel von Jesus sagen kann, nicht zum Kreuz führt. Es ist eine Hinwendung zu Gott, ohne dass ich mich an den einen wende und das, was er getan hat, um meine Schuld zu tilgen, für mich persönlich ergreife. Es ist nicht das Evangelium. Es ist typische katholische Religion, aber es ist kein neutestamentlicher Glaube, der in diesem Buch propagiert wird. Und eine anerkannte evangelikale Institution wie Wiedenest sagt, das ist klares Evangelium, was Hartel verkündigt. Verstehen Sie, wie wichtig es ist? Wie wichtig es ist, dass wir diesen apologetischen Dreisatz erlernen, dass wir die Wahrheit benennen können, dass wir den Irrtum erkennen und dass wir dann eine deutliche Abgrenzung auch vornehmen. Nicht, weil wir Menschen ablehnen. Es geht nicht hier um Menschen, sondern es geht letztlich darum, was wird gelehrt in unseren Gemeinden. Und Francis Schaeffer, der große christliche Kulturkritiker und Philosoph, hat immer wieder deutlich gemacht, wenn wir die Wahrheit wirklich bekennen wollen, dann brauchen wir Position und Negation. Wir müssen sagen, was diese Wahrheit ist, und wir müssen zugleich sagen, was durch diese Wahrheit ausgeschlossen wird. Wir brauchen die These und die Antithese. Und wir können weder auf das eine noch auf das andere verzichten, wenn wir die Wahrheit unseres Herrn treu bezeugen wollen. Möge der Herr uns dazu wirklich Weisheit geben und Mut, und dass wir wirklich dem leidenschaftlichen Appell dieses Judasbriefes Gehör schenken. Geh auf die theologischen Matratzen. Denn hier finden wir diese dramatische Wahrheit. Nicht nur die Irrlehrer selbst gefährden die Gemeinde. Wissen Sie, wer die Gemeinde Jesu Christi noch gefährdet? Es sind diejenigen, die den Irrlehrern nicht wehren. Und vielmehr, es sind jene, die den Irrlehrern die Türen in die Gemeinden öffnen, indem sie Vertrauenswerbung für sie machen. Und dazu gehört auch, dass sie das Phantom eines evangelikalen Katholizismus nähren, den es nicht wirklich gibt. Und deswegen müssen wir auch etwa, das ist nur ein Beispiel, Ulrich Parzani, dem wir sehr dankbar sind, wie mutig er sich in der ganzen Auseinandersetzung mit Michael Lina geäußert hat, müssen wir Ulrich Parzani, und ich habe das auch in Zabelstein öffentlich gesagt, und wir werden als Maliachi-Kreis auch an dieser Frage versuchen, seelsorgerlich dran zu bleiben. Auch Ulrich Parzani wird sich äußern müssen zu seinem Verhältnis gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Er steht an vorderster Front derer, die damals über Pro Christ die Tür zur Kooperation mit der römischen Kirche weit geöffnet haben und die diese Vorstellung von einem vermeintlich evangelikalen Katholizismus weit in die evangelikalen Kreise hineingetragen haben. Und auch über die niedergerissenen Dämme von damals flutet heute die ökumenische Welle in unsere Kreise hinein. Und deswegen müssen wir auch Ulrich Parzani darum bitten, sich an dieser Stelle zu erklären und Klarheit zu schaffen. Es geht nicht nur einfach um das Verhältnis katholisch-evangelisch, sondern es geht um viel mehr. Es geht letztlich um die Frage, wer ist ein Christ? Wie kommt ein Sünder in den Himmel? Und liebe Geschwister, können wir uns nicht wegducken. Und darum brauchen wir diese warnende Stimme des Judasbriefes. Er wäre nicht auszuhalten, wenn er nicht enden würde mit diesen beiden letzten Versen, 24 und 25, die ich wenigstens noch lesen will. Da schreibt Judas: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er ist mächtig genug, sagt er, euch vor dem Straucheln zu bewahren. Warum kann er da so sicher sein? Weil sein Halbbruder, weil der Sohn Gottes, der Herr Jesus, gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, Matthäus 16. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und darum, liebe Geschwister, können wir im Licht dieser Verheißung den Kampf gegen die Angriffe der Irrlehrer getrost angehen. Wir können sogar dankbar für die Angriffe der Irrlehrer sein, wie uns Luther mal gesagt hat, weil sie uns wach halten. Luther hat das folgendermaßen geschrieben. Er hat gesagt, wenn die Rotten nicht wären, und er meint einfach mit den Rotten die Irrlehrer, wenn die Rotten nicht wären, dadurch uns der Teufel aufweckt, schreibt Luther, würden wir zu faul, schliefen und schnarchten uns zu Tode, würden auch beide Glauben und Wort bei uns verdunkeln und verrosten, bis es gar alles verdürbe. Aber nun sind solche Rotten unsere Polierer. Die wetzen und schleifen unseren Glauben und Lehre, dass sie glatt und rein wie ein Spiegel glänzen. Das ist, als würde Luther sagen, Leute, beklagt euch nicht, sondern seid dankbar, dass der Herr euch hier zum Zeugnis herausfordert. So hält er uns wach. Und vergesst es nie, der Herr ruft uns zu einem treuen, wachen und kämpferischen Dienst. Und das gilt nicht nur den Gemeindeleitungen, das gilt jedem einzelnen Christen. Und die Großmutter, die nicht mehr aus dem Haus kommt, aber zu Hause treu betet, sie kann beten für die Klarheit der Lehre in ihrer Gemeinde. Und sie kann dafür beten, dass ihre Enkel die Wahrheit erkennen. Und sie kann mit ihren Enkeln und mit ihren Kindern darüber reden. Jeder von uns ist in diesem Kampf an seiner Stelle gefordert. Der Herr verlangt von uns nicht mehr als vom Erzengel Michael. Wir müssen nicht dem Bösen in eigener Kraft widerstehen, wie es hier in Vers 9 steht, sondern wir dürfen sagen, der Herr strafe dich. Denn er ist es, der allein seine Gemeinde bewahren kann und der sie auch bewahren wird. Und darum schließe ich nochmal mit Luther, der gesagt hat, wir sind es doch nicht, die Kirche erhalten könnten, also die gläubige Gemeinde Jesu. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachkommen werden es ebenfalls nicht sein, die Kirche erhalten können, sondern der ist es gewesen, ist es noch und wird es sein, der da spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du bei uns bist und dass du uns über diese Realität nicht informierst, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern dass du uns helfen willst, dass wir treu sind und dass wir fest an dir bleiben und dass wir Zeugen deiner Wahrheit sein können, auch zum Schutz deiner Gemeinde und unserer Familien und aller Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Bitte mach du uns stark. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.